ARD.
Die AfD gründet eine neue Jugendorganisation. Zehntausende Menschen wollen dagegen protestieren.
Einwegplastiktüten sind seit 5 Jahren verboten. Was hat das gebracht?
Und Sportvereine haben zu wenige Trainerinnen und Trainer. So soll die Jugendarbeit gerettet werden.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, wir haben Freitag, den 28. November. Julia Barth und Moritz Zacho sind am Start.
Guten Morgen auch von mir. Den Black Friday lassen wir heute mal Black Friday sein. Worauf ihr beim vermeintlichen Rabatte-Shoppen aufpassen müsst, haben wir euch am Dienstag ja schon erzählt. Wenn ihr da noch Tipps braucht, hört gerne mal in die Folge vom 25. November rein.
Ja, stattdessen geht's hiermit los. In Gießen will sich am Wochenende eine neue Jugendorganisation der AfD gründen. Dafür haben sie Samstag und Sonntag die Hessenhallen gemietet. Und wer in Gießen wohnt, wird da mindestens mal indirekt auch definitiv was von mitkriegen. Es wollen nämlich 50.000 Menschen dagegen demonstrieren.
Ja, das wird definitiv ein außergewöhnliches Wochenende. So groß ist Gießen nämlich nicht. Die Stadt in Mittelhessen hat gerade mal 90.000 Einwohner. Die Polizei bereitet sich schon seit Wochen darauf vor. 6.000 Polizistinnen und Polizisten sollen Samstag und Sonntag im Einsatz sein, um sicherzugehen, dass es da nicht eskaliert.
Auf die angekündigte Großdemo schauen wir gleich auch nochmal genauer, aber erstmal wollen wir klären, was es eigentlich mit dieser Neugründung überhaupt auf sich hat. Schließlich gab es ja auch schon mal eine Jugendorganisation der AfD, die hieß damals die Junge Alternative.
Ja, bis März dieses Jahr gab es die, dann hat die sich aufgelöst, das ist nicht ganz freiwillig passiert. Diese Junge Alternative galt als besonders radikal, also radikaler noch als die Partei selber. Und deshalb hat der Verfassungsschutz die AfD-Jugendorganisation auch schon 2023 als gesichert rechtsextrem eingestuft. Und das hat bei der Bundespartei, also bei den Erwachsenen sozusagen, dazu geführt, dass sie sich von der Jungen Alternative distanziert und getrennt hat. Und am Ende hatte das eben die Auflösung zur Folge.
Die neue Nachwuchsorganisation soll jetzt enger an die Mutterpartei noch angebunden sein, sodass die AfD dann auch mal die Möglichkeit hat, da durchzugreifen, wenn ihnen etwas nicht passt, was die Jungen da machen. Das war bisher eben anders.
Die neue Nachwuchsorganisation der AfD könnte Generation Deutschland heißen. Der Name ist aber noch nicht sicher. Das wird dann am Wochenende final entschieden. Aber ganz unabhängig davon, wie das Kind heißen wird, gehen viele davon aus, dass sich an der Radikalität wenig ändern wird. Also neues Label, alter Inhalt sozusagen.
Ja, und das kann man auch daran erkennen, dass der Mann, der als Favorit für den Vorsitz der Jugendorganisation gilt, seit Jahren enge Kontakte zu rechtsextremen Organisationen hat und vom Verfassungsschutz Brandenburg als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Jean-Pascal Hohm heißt der, dann habt ihr den Namen schon mal gehört. Und auch ein paar frühere Funktionäre der Jungen Alternative wollen bei der neuen Organisation wieder an die Spitze. Nach Recherchen von WDR und NDR werden auch Vertreter rechtsextremer Gruppen und entsprechende Influencer zur Gründung erwartet. Es spricht also viel dafür, dass die Ausrichtung ähnlich radikal sein wird, nur dass die Jugendorganisation deutlich besser strukturiert ist und noch professioneller arbeiten wird.
Und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass in Gießen zehntausende Menschen zur Gegendemo kommen wollen. Da werden wohl viele auch extra für anreisen. Eins der Aktionsbündnisse, die zu der Demo aufgerufen haben, sagt, sie planen, Menschen mit 200 Bussen aus ganz Deutschland nach Gießen zu bringen. Hier mal ein paar Stimmen vom Gießener Weihnachtsmarkt dazu.
Das ist eine unheimliche Einschränkung für uns Gießener, wenn das denn friedlich wird. Aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe, heißt es ja, Gießen soll brennen.
Es wird also seit Wochen in Zeitungen gesagt, da kommen Leute hier in diese Stadt und wir müssen den Wochenmarkt schließen. Aber dass da Leute kommen, die sich für Demokratie einsetzen und uns helfen wollen, dass diese Jugendorganisation nach Möglichkeit nicht gegründet wird, das ist doch toll.
Die größte Demo ist vom Deutschen Gewerkschaftsbund angekündigt worden mit rund 30.000 Teilnehmern. Es haben aber auch viele andere Gewerkschaften, Bündnisse, Parteien und auch Gruppen aus der Zivilgesellschaft zu Demos aufgerufen. Und da wird allein ob der schieren Menge der Menschen wahrscheinlich nicht mehr so ganz viel gehen in Gießen.
Hier, wo es eh dem Einzelhandel schon schlecht geht, auch in der Stadt Gießen, eine Stadt komplett lahmzulegen und dann eine Neugründung zu machen, wo man eigentlich genau weiß, es sind ja die gleichen, die vorher verboten worden sind.
Blumenhändler Boris Tippmann ist auf jeden Fall genervt. In der Stadt werden wichtige Straßen und einige Brücken gesperrt. Die Polizei ist mit Drohnen, Hubschraubern, einer Reiterstaffel und Wasserwerfern im Einsatz und hat sich auch Unterstützung aus anderen Bundesländern geholt.
Ja, richtig aufgefahren. Ob es am Wochenende Ausschreitungen geben wird, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Aber es gibt schon auch Demo-Teilnehmer, die angekündigt haben, dass sie versuchen wollen, Zufahrtswege zum Veranstaltungsgelände zu blockieren, um eben das Gründungstreffen zu verhindern. Der Gießener Oberbürgermeister, der hat sich auch geäußert, der hat gesagt, er wünscht wünscht sich, dass das Wochenende in die Geschichtsbücher eingeht als größter friedlicher Aufzug für Freiheit und Demokratie.
Falls ihr noch mehr über diese neue Jugendorganisation der AfD wissen wollt, unsere Kollegen von 11KM haben eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht. Die findet ihr in der ARD-Audiothek, haben wir euch aber auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt.
Unsere Kurznachrichten.
Der Bundestag stimmt heute über den Haushalt der Bundesregierung für das kommende Jahr ab. Wir hatten im Podcast ja die Woche schon mal darüber gesprochen, dass Deutschland im EU-Vergleich zum Spitzenreiter bei den Sozialausgaben gehört und jede Menge Schulden aufnimmt. Union und SPD planen den neuen Haushalt jetzt mit Krediten in Höhe von 180 Milliarden Euro, auch für die Sondertöpfe für die Bundeswehr und die Infrastruktur. Insgesamt will die Bundesregierung nächstes Jahr fast 525 Milliarden ausgeben.
Noch bis zum Ende des Jahrzehnts soll zum ersten Mal ein deutscher Astronaut zum Mond fliegen. Das hat die Europäische Weltraumagentur ESA mitgeteilt. Der Flug Richtung Mond ist Teil des amerikanischen Artemis-Projekts. Wer genau an der Reise teilnehmen wird, ist noch unklar. Hoffnung können sich aber vier Deutsche machen, unter anderem die Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer, die beide schon auf der ISS waren.
Gestern hatten wir schon über den Schusswaffenangriff auf US-Nationalgardisten in Washington berichtet. Nach der Aussage von Präsident Trump ist eine der beiden Gardisten gestorben. Es handele sich um eine Frau aus dem Bundesstaat West Virginia, die ihren Dienst im Juni 2023 begonnen habe. Trump kündigte an, Menschen mit dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen aus 19 Ländern, darunter auch Afghanistan, genauer zu überprüfen. Warum Afghanistan? Der tatverdächtige Angreifer ist Afghane.
Wisst ihr noch, als wir nicht über Krieg und Frieden diskutiert haben, sondern über sowas wie das Plastiktütenverbot?
Ja.
5 Jahre ist das jetzt her, dass der Bundestag beschlossen hat, Einwegplastiktüten zu verbieten.
Habe ich noch total vor Augen, diese Diskussion, ob Papiertüten, die wir ja mittlerweile auch an den Supermarktkassen bekommen, nicht doch genauso schädlich sind und ob sich dann ein Verbot von Plastiktüten überhaupt lohnt. Da gucken wir gleich nochmal genauer drauf. Aber in einer ersten Bilanz nach 5 Jahren, da können wir auf jeden Fall sagen, das Plastiktütenverbot, das hat richtig was gebracht.
Ja, ganz genau. Also der gewünschte Effekt ist eingetreten. Wir nutzen weniger Plastiktüten. 2018 noch jeder hier in Deutschland im Schnitt etwa 57 Tüten im Jahr. Und 2023 waren es dann nur noch 31 Tüten. Der Verbrauch ist also deutlich runtergegangen.
Ja, der ist runtergegangen, aber eben nicht auf null. Und das liegt auch daran, dass wir beim Obst- und Gemüsehändler um die Ecke und ja auch in großen Supermarktketten immer noch Plastiktüten kriegen. Zum Beispiel diese ganz, ganz fein dünn.
Ja.
Das Verbot, das bezieht sich nämlich nur auf dickere Einwegplastiktüten. Also diese typischen, in die wir früher unsere Einkäufe an der Kasse gepackt haben.
Die dünnen Tüten hat die Bundesregierung damals von dem Verbot ausgenommen, damit wir Obst und Gemüse immer noch einzeln kaufen können und nicht direkt zu diesem großen 3-Kilo-Äpfel-Maxi-Pack greifen.
Wobei ich aber auch sagen muss, meine Äpfel und Kiwis, die kaufe ich auch jetzt immer schon einzeln. Da brauche ich auch diese dünnen Tüten nicht.
Das stimmt, die sind eh immer so fisselig aufzukriegen.
Ja.
Mache ich auch bei Kartoffeln zum Beispiel, dass ich die dann einfach einzeln kaufe. Die Bundesregierung dachte sich damals aber, wenn wir auch diese dünnen Tüten verbieten, dann fangen die Hersteller an, das ganze Obst und Gemüse einzuschweißen. Und das wollten sie eben verhindern.
Ich sag's ja, Riesendiskussion war das damals. Was für ein Thema. Am europäischen Vergleich steht Deutschland mittlerweile ziemlich gut da. In Tschechien, Spanien, Bulgarien werden viel mehr Plastiktüten pro Kopf verbraucht. Das macht unsere deutsche Verpackungsmüllbilanz am Ende bloß auch nicht so viel besser, denn im Europavergleich verursachen wir den meisten fast 20 Millionen Tonnen Verpackungsmüll im Jahr.
Oha. Deshalb sagen Kritiker auch, es ist zwar gut, dass wir weniger Plastiktüten benutzen, aber damit ist es eben nicht getan. Wir müssen generell weniger Verpackungen nutzen.
Das denke ich auch jedes Mal. Also wenn ich zum Beispiel Kirschtomaten oder Weintrauben kaufe.
Keine Chance.
Die kriegst du ja nur in Plastik.
Damit unser Plastikmüll noch weiter runtergeht, fordert die Deutsche Umwelthilfe deshalb, dass auch andere Einwegplastiktüten noch verboten werden. Denn wenn wir die nutzen, reiben sich auch winzige Partikel ab, die in der Umwelt landen und über den Wasserkreislauf gelangen sie dann wieder in unseren Körper. Und das will ja eigentlich auch keiner.
Jetzt könnte man denken, dann nehmen wir doch einfach alle Papiertüten. Das wäre ja die Lösung.
Mhm.
Die werden eher recycelt, landen seltener in der Umwelt und selbst wenn, dann zerfallen die halt zu Papierfasern, relativ schnell auch. Dann ist die Klimabilanz doch super, oder?
Ja, leider nicht ganz. Selbst das Bundesumweltministerium sagt, Papiertüten sind nicht wirklich besser als Einwegplastiktüten. Und das liegt daran, dass es sehr energie- und wasserintensiv ist, die herzustellen. Damit die nicht ständig reißen, werden nämlich stabilere Papierfasern aus Holz genommen.
Mist. Tja, wer seine CO2-Bilanz verbessern will, der sollte also auch Papiertüten mehrfach benutzen. Oder noch besser, so mache ich das auch ganz gerne, Jutebeutel, die ihr im besten Fall jahrelang benutzen könnt, muss man halt dann nur dran denken, die vor dem Einkauf auch einzupacken. Früher sah es bei mir noch so aus. An jedem verdammten Sonntag ging es auf den Fußballplatz. Das stand vollkommen außer Frage. Trikot über, Schuhe schnüren, Verein, Zusammengehörigkeit.
Oh ja, dieses Gemeinschaftsgefühl, das macht ja die Vereine auch aus und das finden viele Menschen super. Die Sportvereine in Deutschland erleben gerade einen regelrechten Boom. Mehr als 29 Millionen Vereinsmitglieder gibt es. Das sind etwa 500.000 mehr als noch im vergangenen Jahr. Vor allem Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 14 Jahren strömen regelrecht in die Vereine, aber auch viele ganz kleine sind dabei.
Tolle Entwicklungen auf der einen Seite, ne? Für die Vereine auch.
Ja, absolut.
Aber auf der anderen Seite brauchen sie gerade jetzt händeringend ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer. Und die gibt's eben nicht wie Sand am Meer. Deswegen, und das klingt bei diesem Mitgliederboom total paradox, sieht sich jeder sechste Sportverein in seiner Existenz bedroht.
Dazu kommt noch, dass vielen Vereinen so Dinge wie Sporthallen, Sportplätze und Geräte fehlen. Bedeutet, da werden Kurse gestrichen, die Wartelisten werden immer länger, Jugendmannschaften werden zusammengelegt, Trainer übernehmen mehrere Teams gleichzeitig und dann kriegen die ja oft noch nicht mal Geld dafür.
Ich mag das, was ich jetzt gerade mache, gerne, mit Gutschrift oder ohne. Aber für einige ist es wahrscheinlich etwas Wichtigeres. Für mich ist das, was ich jetzt gerade mit den Jungs mache, selbstverständlich.
Ganz schön selbstlos von Fußballtrainer Farid Malik aus München. So selbstlos wie er sind natürlich nicht alle und das kann ich aber auch verstehen. Denn das Ehrenamt ist zwar toll, es ist aber auch sehr zeitintensiv und da ist der Job im Getränkemarkt um die Ecke, gerade so für Jugendliche oder Studenten, eben einfach attraktiver.
Der Getränkemarkt oder die Tankstelle nebenan, dort gibt es halt 15 Euro in der Stunde zu verdienen und bei uns nicht. Und deswegen macht es tatsächlich wirklich Sinn, dass wir auch diesen Kindern oder jungen Leuten auch was zahlen können. Also wir können damit in Konkurrenz gehen mit diesen, ich sag mal, Nebenjobs.
Ja, konkurrenzfähig sein, das schafft der Münchner Verein FT Gern, indem er seinen Trainerinnen und Trainern mehr bezahlt als der Getränkemarkt, sagt Michael Franke aus dem Vereinsvorstand. Das hat dann aber auch wiederum die Kehrseite, dass der Mitgliedsbeitrag mal eben von 156 auf 420 Euro im Jahr erhöht wurde.
Schwierige Situation, ne? Da müssen die Vereinsmitglieder erstmal mitgehen. Deswegen fordern viele Vereine zusätzliche Anreize für Trainerinnen und Trainer, zum Beispiel Rentenpunkte fürs Ehrenamt oder kostenlosen Nahverkehr für Ehrenamtler.
Sowas gibt's bisher noch nicht. Viele Bundesländer haben dafür aber andere Ideen. In Hessen zum Beispiel können sich Ehrenamtliche im Kinder- und Jugendsport bis zu 12 Tage von der Arbeit freistellen lassen, um etwa an Lehrgängen teilzunehmen. Bayern erlaubt sogar 3 Wochen im Jahr und erstattet den Arbeitslohn für alle, die in dieser Zeit eine Trainerlizenz machen.
Und im Norden, in Schleswig-Holstein, läuft seit September die Qualifizierungsoffensive. Da sind Lizenzen für alle kostenlos. Mehr als 2000 Menschen haben sich direkt dafür angemeldet und der Fördertopf des Landes, der war ruckzuck leer.
Die Bundesländer machen sich also Gedanken. Trainerin oder Trainer wird man übrigens schneller, als viele denken. Mindestalter ist 16 Jahre, ein Erste-Hilfe-Kurs, etwas sportliches Talent und rund 120 Lerneinheiten. Die C-Lizenz, die man damit bekommt, kostet normalerweise ein paar hundert Euro. Aber neben Schleswig-Holstein übernehmen gerade auch viele andere Bundesländer die Kosten dafür.
Ich möchte noch einmal betonen, wie wichtig Vereinsarbeit ist und wie sehr Kinder davon profitieren. Kinder müssen sich bewegen, der Verein ist oft der erste Ort, an dem sie Teamgeist lernen, an dem sie selbstbewusster werden und auch lernen, was Fairplay eigentlich bedeutet und wie Konflikte gelöst werden.
Bedeutet, wenn Trainerinnen und Trainer fehlen, leiden die Kinder am meisten. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt gerade für Kinder, sich jeden Tag mal mindestens eine Stunde zu bewegen.
Tja, das schaffen bloß etwa 70% der Kinder nicht, gerade wenn es so in die Schule geht. Und das zeigt auch nochmal, wie wertvoll Sportvereine und qualifizierte Trainer sind.
Wenn ihr nicht gerade wie wir beide im Flachland wohnt, dann haben wir gute Nachrichten für euch. In vielen Mittelgebirgen kann man schon rodeln und Skifahren, vielleicht ja was fürs Wochenende. Denn mega. In den vergangenen Tagen war es kalt genug für die Schneekanonen oder sogar für ausreichend echten Schnee. Ganz natürlich, den vom Himmel.
Also erstmal ist Niedersachsen nicht nur flach, Julia, möchte ich an der Stelle sagen. Ich habe ja wohl den Harz hier bei mir um die Ecke. Da fahre ich heute auch hin, Richtung Goslar, freue ich mich schon drauf. Und da haben viele Rodelbahnen im Harz schon geöffnet. Außerdem laufen im Schwarzwald in Baden-Württemberg schon einige Skilifte.
Ja, gut. Auch NRW hat Berge, das Sauerland zum Beispiel, da geht Rodeln auch schon. Und auch in Altenberg im Erzgebirge sind schon die ersten auf Brettern unterwegs.
Die Bedingungen sind traumhaft schön. Auch das Personal hier, ob das die Skiauswahl ist, ob das die Kollegen am Lift sind, also es ist rundrum top.
Also die Stimmung passt und für viele wird das ein erster Advent wie aus dem Bilderbuch.
Ach, wie schön, ey. Das gönne ich auf jeden Fall allen. Wir wünschen euch ein tolles Wochenende und am Montag Montag sind Magda und Uli dann für euch da.
Ja, Moritz und Julia sagen Tschüss und bis bald.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.